Kennt ihr das, wenn ihr was sagt und dann werdet ihr einfach ignoriert? Niemand hört zu. Das ist eine Erfahrung, die Gott in Jesaja 50 macht. Das ist etwas, was mich sehr stört, wenn mir das passiert. Aber es passierte, jetzt gerade passiert das natürlich nicht. Das ist total tragisch, wenn Gottes Kinder ihm nicht zuhören, wenn sie ihre Ohren zumachen und ihm nicht mehr zuhören, wenn sie ihn ignorieren. Das ist furchtbar, denn Gott hat ja seine Menschen dafür geschaffen, dass sie in seiner Liebe leben und aufblühen. Seine Liebe, die Nähe zu ihm, die Beziehung mit ihm, das ist das Lebenselixier für die Menschen. Und die Menschen drehen sich um, laufen davon, sie spucken auf Gott. Und das machen alle Menschen. Aber jetzt denkst du dir, naja, okay, bei manchen Leuten sieht man das schon. Da merkt man das, dass die auf Gott spucken. Aber die meisten, die ignorieren ihn einfach. Und genau das ist auf Gott spucken. Wenn du deine Kinder rufst und es kommt keine Antwort beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim zehnten Mal, da stimmt irgendwas nicht. Genau das ist, was wir Menschen mit Gott machen. Wir sind dafür geschaffen, in seiner Liebe aufzublühen, aber wir wollen diesen Gott nicht. Wir sind allergisch gegen die Vorstellung, dass einer über uns steht und uns sagen kann, was zu tun ist. Und wir laufen weg. Wir können ihn aktiv bekämpfen oder wir können ihn einfach nur ignorieren. Das kommt aufs selbe raus. Wenn man sich von Gott abwendet, dann wendet man sich der Finsternis zu, der Dunkelheit, der Kälte. Das ist tragisch. Und genau das erlebt Gott da. Ich meine, die Menschen, die zu Gott gehören, die sagen in Kapitel 49, Vers 14, Zion sagt, der Herr hat mich verlassen. Was ist da los? Der hat mich im Stich gelassen. Oder vielleicht ist er zu schwach. Aber Gott sagt am Anfang von Kapitel 50 klipp und klar, es ist nicht, dass ich zu schwach wäre. Gott ist nicht zu schwach, was zu tun. Es ist auch nicht so, dass ich euch verlassen habe. Nein, im Gegenteil, ihr habt mich verlassen, sagt er. Ihr habt mich verlassen. Und wenn man sich von Gott abwendet und auf ihn spuckt, dann entsteht eine Mauer, eine Trennung. Und das nennt die Bibel Sünde. Diese Einstellung nennt die Bibel Sünde. Die sagt, ich pfeife auf Gott, ich spucke auf ihn. Natürlich machen wir das alle unterschiedlich. Manche so mit richtigen Schleimbolzen. Manche eher so ein bisschen vorne. Bitte, bitte. Aber es kommt immer aufs selbe drauf raus. Wir ignorieren Gott. Wir Menschen alle. Und niemand ist da, sagt Gott in Vers 2, oder? Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand antwortet. Niemand war da. Niemand hat geantwortet. Alle Menschen sind von ihm weg und ignorieren ihn und sind getrennt von ihm und spucken auf ihn. Niemand antwortet, obwohl Gott kommt und ruft und sagt, kommt wieder zurück. Niemand ist da. Niemand antwortet. Bis auf einen. Thomas hat es uns gerade vorgelesen. Eine einsame Stimme antwortet. Eine einsame Stimme antwortet ab Vers 4. Da spricht einer, der hört, der zuhört, der tut, was Gott sagt. Und wir müssen bis Vers 10 warten, bis wir draufkommen, wer das ist, oder? Da steht in Vers 10 dann, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Aha, der Knecht ist es, der Einzige, der noch antwortet, der Einzige, der noch auf Gott hört. Das ist der Hoffnungsschimmer, der Silberstreifen am Horizont, der Einzige, die einzige Hoffnung für uns Menschen, weil noch einer da ist, der hört. der Gott zuhört. Der Knecht. Und wir haben ja schon in unserer letzten Predigten gehört, dass es im Propheten Jesaja, so 700 Jahre vor Christi Geburt, vier Lieder gibt über diesen speziellen Knecht Gottes. Heute ist das dritte dran. Und wir haben auch schon rausgefunden, jetzt wissen wir es schon, wir haben die Katze schon aus dem Sack gelassen, wer das ist, vor dem Jesaja 700 Jahre vorher spricht. Er spricht von Jesus Christus. Gott selber ist auf die Welt gekommen, um als Mensch zu leben. Und das ist der einzige Mensch, der Gott noch zuhört, der unschuldig ist, der tut, was Gott sagt. Das ist unsere Hoffnung. Also es geht in diesem Text um Jesus Christus. Es geht nicht zuerst mal um mich. Ich habe ja vor zwei Wochen schon angefangen mit der Predigtvorbereitung. Ist ja ganz leicht, man weiß es ja immer schon Monate vorher, was man hat. Da kann man schon früh anfangen und sich intensiv beschäftigen mit den Texten. Und das war jetzt, wo ich angefangen habe, war genau an dem Tag, wo ich dann auch am Abend nach Linz gefahren bin, um den ersten Vortrag zu halten auf der Uni über Glaube und Wissenschaft. Und was denkt ihr, habe ich mir gedacht? Haben wir gedacht, aha, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Heute am Abend, wie wird das wohl? Will mir der Herr da vielleicht vorbereiten auf das, was im Hörsaal in Linz passieren wird? Ein bisschen Schmähung und Speichel. Na gut, der Herr ist mir nahe. Fahren wir doch hin. Aber das ist Quatsch, das ist kompletter Blödsinn. Da geht es nicht zuerst um mich. Das spricht nicht von mir. Natürlich, alle, die Jesus nachfolgen, die werden auch Schwierigkeiten erleben. Es ist wirklich, es geht vor Jesus da. Echt? Der Text handelt nicht von mir. Da spricht der Knecht Gottes über sich selbst. Da geht es um die zentrale Gestalt der Menschheitsgeschichte, um die Hauptperson in der Menschheitsgeschichte, um Jesus, der kommt, um uns zu retten. Um den geht es da. Und es geht darum, dass wir dieser zentralen Gestalt vertrauen. Vertraue auf Jesus. Aber warum sollen wir auf Jesus vertrauen? Ja, das Erste ist, vertraue auf Jesus, weil Jesus Gottes Liebe bringt. Ich lese nochmal den Vers 4 vor. Der Herr, Herr, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, im Hebräischen steht da der Herr Jahwe, da steht der Name Gottes, mit dem sich Gott selber vorgestellt hat und mit dem er eine Beziehung eingegangen ist mit Abraham und Isaak und Jakob und Mose und den Israeliten. Aber das übersetzen wir unsere Bibelübersetzung mit, auch mit Herr, aber schreiben es meistens mit 4 Großbuchstaben. Vielleicht ist das auch in deiner Bibelübersetzung so. Also der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich, also ich habe falsch angefangen, Vers 4 wollte ich vorlesen. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Vertraue Jesus, weil Jesus Gottes Liebe bringt. Alles geht von Gott aus, dem souveränen Gott über allem, über alles, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem, der sich offenbart hat, dem Menschen, um sie rauszuhauen aus der Finsternis, zurückzuholen in sein Licht. Alles geht von dem aus. Der macht da was. Er schickt seinen Knecht und er gibt ihm die richtigen Worte, dass er das sagt, was die Müden aufrichtet. Jesus kommt, um Menschen aufzurichten, um ihnen wieder Leben zu geben. Und wir sehen da nicht nur, dass alles von Gott ausgeht, nicht nur, dass Jesus Worte des Lebens hat, sondern wir sehen auch, dass er so eine innige Beziehung hat mit dem Vater. Jesus hört zu die ganze Zeit und tut, was Gott sagt. Jesus hört wie einer, der zuhört. Und Jesus kommt, um uns zu retten. Das war der Grund, warum er gekommen ist. Und warum er diese Worte gehabt hat. Man sagt, dass wenn Cicero, der große Politiker und Redner, in Rom gesprochen hat, dann haben sich die Leute angeschaut und gesagt, tolle Rede. Und wenn Demosthenes in Athen gesprochen hat, dann haben sich die Leute angeschaut und gesagt, ja, wir machen es. Und wenn Jesus von Nazareth geredet hat, dann waren die Menschen entsetzt. Dann waren sie bis ins Innerste getroffen. Dann ist entweder ihre ganze Gottesallergie und die Mordlust sofort zum Vorschein gekommen und sie wollten ihn loswerden, weil sie das nicht ausgehalten haben. Oder ihr hartes Herz ist geschmolzen und die Herzen sind ihm zugeflogen. Seine Worte bringen Leben. Das haben die Jünger erfahren, dass Jesus durch ein Wort Menschen aufrichtet. Man innerlich frei macht von Zweifel, von Schuld, aber auch ganz offensichtlich körperlich. Durch ein Wort werden Aussätzige geheilt. Das ist diese schreckliche Hautkrankheit, die einen Menschen isoliert aus der ganzen Gesellschaft. Mit einem Wort hat Jesus Aussätzige gereinigt. Er hat Blinde sehend gemacht. Lahme können gehen. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Da waren starke Worte da. Er hat Tote mit einem Wort auferweckt. Es stimmt wirklich, dass Gott ihm diese Worte gegeben hat, die im Tal des Todesschattens in dieser dunklen Welt leben, fern von Gott, dass die wieder aufgerichtet werden. Das bringt Jesus diese Worte so. Und die Jünger haben das irgendwann gecheckt, so weit, dass Petrus eines Tages zu ihm gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens. Das stimmt. Vertraue Jesus, weil Jesus Gottes Liebe bringt. Und das folgt natürlich als erstes gleich. Hör ihm zu, wenn er redet. Hör ihm bitte zu. Und das geht aber nicht, wenn du den ganzen Tag nie Zeit für ihn hast. Und wie bitte soll das gehen, dass du seine Worte hörst, wenn du aufstehst in der Früh, schon viel zu spät, im Stress noch schnell einen Kaffee runterstürzt und dann ratsch ab in die Arbeit, den ganzen Tag arbeiten, viel zu lang, das darf niemanden anschauen, und dann zu Hause bist du so flach und fertig, kannst nur mehr am Abend Reich und Schön anschauen oder was immer du für einen Quatsch anschaust im Fernsehen und dann schlafst du ein. Bitte, wo soll Gott da zu dir reden? Bitte nimm dir Zeit, diese Worte des ewigen Lebens zu hören. Wenn du nie die Bibel aufmachst und hörst, was Gott sagt, da spricht Gott doch in der Bibel. Ja, wie soll das dann bei dir ankommen? Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Gott liebt uns. Hör ihm zu. Vertraue diesem Jesus, weil Jesus Gottes Liebe bringt. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, vertraue auf Jesus, weil Jesus für uns leidet. Lesen wir mal die Verse 5 bis 7. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Vertraue auf Jesus, denn Jesus leidet für uns. Wir sehen hier, dass der Knecht Gottes, das ist Jesus, der hat Worte. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, hat es gehört. Und jetzt sagt er es. Und dieser Auftrag führt ihn direkt ins Leid hinein. Und das ist eh klar. Ich meine, die Botschaft, die Jesus bringt, die lautet, kannst du am Anfang vom Markus-Evangelium nachlesen, was der Botschaft war. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, aber den ersten Teil, den will kein Mensch hören. Weil Jesus sagt zu jedem Menschen, auch heute, zu dir und zu mir, es gibt ein Problem in deinem Leben. kein Wunder, dass sie ihn umbringen wollten dafür. Es ist keine angenehme Sache, mit so einer Botschaft zu den Menschen zu gehen. Aber Jesus weicht nicht zurück vor diesem unangenehmen Auftrag. Er weiß auch, dass es zu Leiden führen wird. Oder ich meine, da Jesaja hat es gesagt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meinen Wangen den Raufenden. Da geht es darum, dass man einen erwachsenen Mann bei seinem Bart beutelt. Das ist ein Ausdruck der allertiefsten Verachtung. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel, die spucken mich an und beleidigen mich. Und Jesus hat es gewusst. Wenn du mal überblätterst nach Markus 10, Vers 34, da sagt Jesus das voraus, was mit ihm passieren wird. Er spricht ja immer wieder davon, bevor es passiert, dass er sterben und leiden wird in Jerusalem, dass dort der Hass auf Gott ihn ans Kreuz bringen wird, aber gleichzeitig macht er damit die Erlösung. Und da sagt er zum Beispiel in Markus 10, 34, sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Jesus hat das gewusst, was auf ihn wartet. Er hat es gewusst. Und genau das ist ja auch passiert. Genau das ist passiert. Er ist geschlagen worden, er ist angespuckt worden, er ist gefoltert worden, er ist gekreuzigt worden. Und dabei ist er die ganze Zeit beschimpft worden. Die Volksmengen beschimpfen ihn, die obersten Führer des Volkes beschimpfen ihn, die religiösen Führer beschimpfen ihn, sogar die Verbrecher, die links und rechts von ihm gekreuzigt werden, beschimpfen ihn. Jesus hat das alles gewusst, dass das auf ihn wartet. Natürlich hat er das gewusst, weil er hat gewusst, dass Jesaja von ihm gesprochen hat. Aber er hat auch gewusst, dass das absolut notwendig ist. Es geht nicht anders. Menschen können nicht anders zurückkommen zu Gott, außer durch das Leid des Sohnes Gottes. Und deswegen war er so eisenhart entschlossen, wie es da steht. Er hat gewusst, Gott ist da dabei, das ist Gottes Plan und er wird mir helfen. Deswegen hat er gesagt, aber der Herr hilft mir. In Vers 7, Jesaja 50, Vers 7, darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Wenn du in Lukas 9 liest, dann sehen wir das wieder, wie Jesus das gemacht hat. Und da ist fast Lukas 9, 51, da geht es Richtung Jerusalem. Die letzte Reise fängt da an und da steht, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, die Tage seiner Aufnahme, das bedeutet, dass er nach Jerusalem geht, leiden wird, sterben wird, auferstehen wird und wieder in den Himmel auffahren wird. Das steht jetzt bevor. Also es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Gesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Eisenharte, steinharte Entschlossenheit. Ich ziehe das durch. Nichts wird mich abbringen davon. Ich habe mein Gesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Und die ganzen Schmähungen, Schläge und Spucke, das tropft ab. Ich bleibe dabei, ich bleibe eisenhart, fest dabei. Hast du schon mal auf einen Stein gebissen beim Essen? Da beißt man sich die Zähne aus. Die ganze Welt beißt sich an Jesus die Zähne aus. Er ist so fest entschlossen, das durchzuziehen und Menschen zu retten. Nichts kann ihn abbringen. Nicht seine eigenen Jünger, die ihn abhalten wollen davon. Niemand sonst, nicht seine Familie, nicht die religiösen Führer, nicht das ganze Leid, das ihm bevorsteht, die Beleidigungen, die öffentliche Demütigung. Nichts kann ihn abbringen. Er ist eisenhart entschlossen. Er geht nach Jerusalem, um für uns zu leiden. Vertrau auf Jesus, weil Jesus für uns leidet. Und das Dritte, vertraue auf Jesus, weil Jesus uns rechtfertigt. Lesen wir noch die Verse 8 und 9 in diesem Lied, was der Knecht sagt. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Vertraue auf Jesus, weil er uns rechtfertigt. Und das kann er nur, weil er unschuldig ist. Das ist ja so gewaltig, dass da ein Mensch ist, der unschuldig ist. Ich meine, wir begegnen uns so im täglichen Leben, in der Gemeinde. Und wir wissen, wie es in uns selber ausschaut. Und wir wissen auch, dass keiner von uns sein ganzes Leben lang immer das Richtige getan hat. Niemand steht mit einer weißen Weste da, oder? Und jetzt ist da einer, jetzt begegnest du einem, der hat eine weiße Weste. Der hat nie irgendwas falsch gemacht. Und ich meine, das haben sie bei Jesus eindeutig festgestellt. Im Prozess ist es ganz klar gewesen, Judas hat ihn verraten, aber er hat das Geld wieder zurück in den Tempel geworfen, weil er einen Unschuldigen verraten hat. Kannst du im Matthäus 26 nachlesen. Die Frau von Pilatus träumt schlecht und schickt ihm ein SMS oder ein WhatsApp, wo drauf steht, habe nichts mit diesem Gerechten zu schaffen. Halt dich fern vor dem. Mach da keinen Fehler jetzt, lieber Mann. Er ist gerecht. Der ist unschuldig. Pilatus selber erkennt es auch, dass der unschuldig ist, deswegen dieses berühmte Händewaschen. Das bringt natürlich für den Pilatus überhaupt nichts. Natürlich ist es falsch, dass er Jesus jetzt kreuzigen lässt. Aber er gibt zu, dass Jesus unschuldig ist. Und sogar die Verbrecher am Kreuz, links und rechts neben ihm, die zuerst einfach nur über ihn schimpfen, merken dann irgendwann mal, einer von ihnen zumindest merkt, der hat nichts Falsches gemacht. Lies nach in Matthäus 27. Lies dir das Kapitel mal durch mit der Frage, ist Jesus schuldig oder unschuldig? Jesus ist unschuldig, das ist erstaunlich. Jesus hat einmal gesagt, wer von euch überführt mich einer Sünde? Dann war sicher eine sehr, sehr lange Pause. Die Leute haben das gewusst. Man, wo Jesus seine Lehre weitergegeben hat und wenn er zum Beispiel gesagt hat, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt und dann halt ihm auch die linke hin, dann hat er das ja selber gemacht. Wo er gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann hat er das selber gemacht. Wo er gesagt hat, behandelt die Menschen immer so, wie ihr behandelt werden wollt. Da hat niemand gelächelt und gesagt, wie schaut es bei dir aus, Jesus? Er ist unschuldig. So weit sogar, dass Petrus, einer seiner besten Freunde, der am nächsten bei ihm dran war, der ihn am besten gekannt hat, der hat über ihn sagen können dann, es ist Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Die Leute, die ihn am nächsten waren, haben gewusst, der Mann war gerecht. Er war unschuldig. Er war unschuldig. Und deswegen hilft ihm Gott auch. Und wenn Jesus schuldig gewesen wäre, wenn er zu Recht Gottes Zorn auf sich geladen hätte und jeder, der auf Gott spuckt, verdient es. Und Gott lässt sich das auch nicht lange bieten. Ja, wenn Jesus also schuldig gewesen wäre, dann wäre Jesus am Kreuz gestorben und im Grab geblieben. Aber es war nicht so. Nach der Kreuzigung kommt der Ostersonntag und Jesus steht von den Toten auf. Das bedeutet natürlich sehr viel, aber es bedeutet auch, dass Gott sagt, okay, der Mann ist unschuldig gestorben. Er ist nicht für seine Schuld gestorben, sondern für eure Schuld. Seine Mission ist erfüllt und ich sage ja zu ihm. Er lebt wieder. Gott hat ihn gerechtfertigt. Gott hat ein Urteil über ihn gesprochen und gesagt, Freispruch, lebe wieder. Das hat Jesus gewusst, dass Gott das machen wird und dass niemand gegen ihn zu Recht beschuldigen kann. Und deswegen, weil er unschuldig ist und weil Gott ihn bestätigt hat, kann er uns rechtfertigen. Ich war ja jetzt gerade auf dieser tollen Konferenz in Polen mit 800 Leuten aus der ganzen Welt eigentlich, aber vor allem aus Europa. Da habe ich übrigens auch unseren Redner vom nächsten Donnerstag getroffen, den Alexander Fink, Dr. Fink. Er ist da auch einer von den Leitern von dieser großen Konferenz und er freut sich schon sehr, dass zu uns nach Wels zu kommen. Schauen wir mal, 800 werden. Karl-Heinz, wie viel passen rein? Kommt alle auf jeden Fall. Und auf dieser Konferenz, da hat es viele Höhepunkte gegeben, es ist viel um Rechtfertigung gegangen. Und an einem Abend hat Lindsay Brown gesprochen, der war lange Jahre der Leiter der internationalen Studentenmission, also der weltweite Leiter, und der war schon auf der ganzen Welt und hat überall schon die gute Nachricht von Jesus verkündigt. Und er hat eine Geschichte erzählt, wo er sehr jung war noch. Und da war er, ich glaube in Sierra Leone oder in irgendeinem afrikanischen Land, das habe ich mir leider nicht gemerkt, aber ich habe mir gemerkt, dass sie dort ein englisches Kreol sprechen. Das klingt wie Englisch, ist aber halt ganz eine andere Grammatik. Und er hat da gepredigt im Freien, Menschen haben zugehört und ist übersetzt worden. Und dann hat er 5 Minuten lang theologisch ausgefeilt erklärt, dass wir aus Gnade allein, durch Glauben allein gerechtfertigt werden. Und er hat 5 Minuten lang das erklärt und der Übersetzer hat 5 Minuten lang nichts gesagt und hat sich das alles angehört und dann zum Schluss hat er gesagt, him say God okay. Zu ihm sagt Gott okay. Das ist Rechtfertigung. Wir sehnen uns alle nach dieser Stimme, die sagt, mein liebes Kind, ich kenne dich, kenne alles, was du falsch gemacht hast. Alles, wo du lieber sterben würdest, dass der Mensch, der neben dir sitzt, das jetzt wissen würde. Kenn das alles. Ich kenne deine Schuld, ich kenne deine Scham. Trotzdem liebe ich dich. Und weil du auf Jesus vertraust, okay. Das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung ist so ähnlich wie Hochzeit, dieses Beispiel ist mir eingefallen beim Vorbereiten, weil manche von uns vielleicht an eine Hochzeit denken zurzeit. Und das ist so, wie wenn ein König ein armes Mädchen heiratet. Und bei der Hochzeit sagt er, alles, was mir gehört, gehört dir. Und alles, was dir gehört, gehört mir. Und ab diesem Zeitpunkt ist sie die Königin. Das ist eh klar, dass sie noch nicht Queen's English sprechen kann und nicht weiß, wie man die Teetasse richtet, wie man den kleinen Finger abspreizt als Königin. Das ist eh klar. Aber ab dem Zeitpunkt ist und bleibt sie die Königin. Weil der König gesagt hat, alles, deine ganze erbärmliche Armut, alles, was du falsch gemacht hast, ist mein, gehört mir. Und alle meine Reichtümer, alles, was mir gehört, gehört dir. Und das ist es, was passiert, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Das ist Rechtfertigung. Eine enge Verbindung startet. Eine unverbrüchliche Freundschaft. Ein Bund. Und Gott rechtfertigt sofort und komplett. Und er sagt, jetzt gehörst du zu Jesus. Und seine Gerechtigkeit gehört jetzt dir. Him say God, okay. Ihm sagt Gott. Und ihr sagt Gott, okay. Und das macht Jesus mit uns. Vertraue auf Jesus, weil Jesus uns rechtfertigt. Und da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten für Menschen, die in der Finsternis sitzen, in der Gottesferne sitzen. Nur zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ich weiß schon, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist. Es gibt viele Bereiche, wo es entweder oder und noch ein paar andere Möglichkeiten gibt. Aber da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten und davon lesen wir in Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Von meiner Hand geschieht euch das. In Qualen sollt ihr daliegen. Nur zwei Möglichkeiten. Und jetzt werden wir angesprochen. Wer ist unter euch? Das ist eine Frage an dich persönlich jetzt. Zwei Möglichkeiten. Die erste, die einen sind in Vers 11. Die sitzen in der Finsternis und machen sich selber ein Feuer. Versuchen sich selber Licht zu geben. Wenn du nicht den echten Gott anbetest, dann betest du irgendeinen anderen Gott an. Geld, Arbeit, Erfolg, Gesundheit, Familienglück. Ich weiß nicht, welche Götzen wir noch so haben. Oder selbstgemachte Religiosität. Das ist alles menschengemacht. Alles selbstgemachtes Feuer, alles selbstgemachtes Licht. Und das hat schlimme Konsequenzen, wie wir da sehen. Daran verbrennt man sich selber die Finger. Das ist schlecht für uns natürlich. Aber es kommt noch was dazu, dass Gott selbst sich das auch nicht lange bieten lassen wird. Er lässt sich das nicht für immer bieten, wenn Menschen lieber sich selber an Gott machen, als den echten Gott zu haben. Es gibt ein Gericht. Und das kommt bald. Wir wissen das überhaupt nicht, wie lange das noch dauert. Und wenn jeder von uns vor Gott steht. Es kann sehr schnell gehen. Oder? Viele von uns haben schon mal einen Autounfall gehabt, der um Haaresbreite noch gut ausgegangen ist. Kann sehr schnell anders ausgehen. Da fährt man durch einen Tunnel, wie ihr das gemacht habt, in Trient, durch die Autobahn, um eine Kurve im Tunnel und da steht die Kolonne. Ja, hinter dir fährt einer vielleicht 120 und kracht in dich rein und dann stehst du vor Gott. Niemand von uns kann das sagen, wie lange das noch dauert. Und Gott lässt sich das nicht mehr lange gefallen. Er richtet Menschen für ihre eigene Schuld. Das sind die einen. Die anderen werden in Vers 10 beschrieben. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Hier sehen wir, Gott fürchten und auf Jesus hören, ist genau dasselbe. Also höre auf Jesus, hör, was er sagt und vertraue Jesus, vertraue ihm, weil er Gottes Liebe bringt, weil er für uns leidet und weil er uns gerecht spricht. Vertraue auf Jesus. Und das mitten im Dunkeln anscheinend, oder? Wer im Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Ja, wenn man zu Jesus kommt, dann verspricht Jesus nie, ab jetzt wird alles easy. Jetzt ist das Leben nur mehr ein einziges Fest. Nur mehr Sonnenschein. Nie wieder Krankheit, nie wieder irgendwelche Probleme. Das verspricht Jesus nicht. Das ist ein falscher Jesus. Ein selbstgemachter. Das ist klar, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du einem leidenden Gottesknecht nachfolgst und wenn, wie Petrus sagt, wenn wir seinen Fußstapfen nachfolgen, heißt es natürlich nicht, dass unser Leben einfach jetzt wie ein verlängerter All-Inclusive-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff sein wird, falls du das gut findest. Das ist eh klar. Aber trotzdem vertraue ihm, höre auf ihn. Und jetzt bist du vielleicht ein Mensch, der noch nie angefangen hat, auf diesen Knecht zu hören und ihm zu vertrauen. Aber vielleicht möchtest du heute damit anfangen. Jetzt. Das ist auch nicht kompliziert. Und wie kompliziert ist es zum Beispiel zu heiraten? Ist ja nicht kompliziert. Man sagt, klar, es gibt haufenweise drumherum, aber letztlich könnte man den Blumenschmuck weglassen. Naja, natürlich nicht. Aber das, was entscheidend ist, ist, dass die Braut zum Bräutigam Ja sagt und der Bräutigam zur Braut Ja sagt. Und das klappt ja meistens. Das ist nicht so kompliziert. Und das ist ja auch bei Jesus genauso. Du musst dich nicht erst vorbereiten. Du kannst nichts tun, damit du als würdig wirst, ihm nahe zu kommen. Er kommt ja zu dir nahe und er streckt dir die Hand hin und fragt dich, willst du? Und dann sagst du zu ihm, ja, ich will. Sag zu ihm, Herr Jesus, es tut mir leid, ich danke dir, ich bitte dich. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich dich ignoriert habe. Und alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich anderen und mir wehgetan habe, das tut mir leid. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für mich gelitten hast und auferstanden bist und dass du mir jetzt Vergebung anbietest. Und ich bitte dich, bitte komm in mein Leben, vergib mir, sei du ab jetzt mein Herr. Ich sage zu dir ja. So unkompliziert ist es. Tu das. Tu das noch heute, wenn du es noch nicht getan hast. Vielleicht bist du so ein Mensch. Aber vielleicht bist du in einer anderen Situation. Du sitzt im Dunkeln und du fängst wieder an, mit einem falschen Feuer zu spielen. Mit einem selbstgemachten Gott. Gott wird sich das nicht lange bieten lassen. Hör damit auf und komm zurück zu ihm. Oder vielleicht bist du einer, oder eine, die so wie in Vers 4, einer von diesen Müden, die Last des Lebens erdrückt dich. Du bist nahe am Umkippen. Du erlebst Krankheit, Traurigkeit, Misserfolg. Vielleicht bist du in der Situation. Vertraue auf Jesus. Der hat die Worte, die dich wieder aufrichten. Vertraue ihm und hör auf seine Stimme. Er hat dich nicht aufgegeben. Wenn du zu ihm Ja gesagt hast, wenn du mit ihm im Bund stehst, dann lässt er dich nicht im Stich. Ja, glaubst du, er hat sein Gesicht hart wie einen Kieselstein gemacht und hat das alles durchgemacht, damit er dich dann im Stich lässt? Damit er dich mit dem Feuer spielen lässt? Oder damit er dich versauern lässt in deiner Traurigkeit oder dich nicht durchtragen wird? Niemals. Jesus lässt dich niemals im Stich. Er hat die gleiche Entschlossenheit, mit der gleichen eisenharten, steinharten Entschlossenheit, mit der er ans Kreuz gegangen ist, wird er dich durchtragen, wenn du ihm gehörst. Du kannst ihm schon vertrauen. Und dann kannst du mit dem Paulus sagen, wie Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 8, wo er diese Worte des Knechtes aufnimmt, wo er sagt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, ab Vers 31 ist es. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sein Ausgewählter und Gott rechtfertigt dich. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er macht weiter immer noch für uns. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Niemand ist stärker als Jesus. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Deswegen sagt er ab Vers 38, ich bin überzeugt, ich bin gewiss, ich weiß es sicher, weil es alles wahr ist, weiß ich das sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vertraue auf Jesus, weil Jesus bringt dir Gottes Liebe. Jesus leidet für dich und Jesus spricht dich frei. Beten wir miteinander. Jesus, wir staunen über dich. Du bist der Knecht Gottes, der bereit war zu hören. Herr, mach uns bereit, dir nachzufolgen und dich, auf dich zu hören. Herr, wir staunen über dich, weil du Gottes Liebe zu uns bringst. Immer noch, auch jetzt. Herr, wenn wir dir gehören, dann kann uns nichts mehr aus deiner Hand reißen. Wir staunen über dich. Herr, ich bitte dich für uns alle, wenn wir gerade das Gefühl haben, im Finstern zu sitzen, ja, gib uns ein Wort, das uns wieder aufrichtet. Gib uns deine Nähe und deine Hilfe. Herr, für alle, die mit dem falschen Feuer spielen und sich drauf und dran sich wieder die Finger zu verbrennen, gib Umkehr, bitte. Hol du zurück. Jesus, hilf uns dabei, dir zu vertrauen. Danke, dass du Ja gesagt hast zu uns. Danke, dass das wahr ist, weil die Auferstehung tatsächlich historisch wahr ist. Danke, dass du zu uns Ja gesagt hast. Wir loben dich. Amen.